Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Eigentlich hieß es ja noch bis vor kurzem am Ende der Osterferien. Dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Dann werden wir wissen, wo und wann etwas gelockert werden kann. Nun ja, heute heißt es nicht mehr der 19. April ist das große Datum. Der 3. Mai ist jetzt das Datum sein oder vielleicht sollten wir besser heute Abend sagen, soll das Datum sein. Wir werden sehen und das ist dann die Zeit für die Wort- und Satzdrechsler. Unsere Politiker beglücken uns heute mit Sätzen wie, das ist Licht am Ende des Tunnels, das man sieht, oder es ist noch dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Ich könnte das weiter fortsetzen. Die Bundeskanzlerin spricht davon, dass wir einen zerbrechlichen Zwischenerfolg haben. Und weil er eben so zerbrechlich ist, müssen wir noch ein bisschen warten. Nun ja, wir werden Ihnen heute Abend schildern, was da beschlossen worden ist, was geht, was nicht geht, ganz am Anfang der Sendung. Vor allen Dingen werden wir dann in eine Stadt schauen, nach Lübeck, und mit dem dortigen Bürgermeister Jan Lindenau darüber reden, was das denn für die Städte und Kommunen eigentlich heißt, was da heute beschlossen worden ist. Dann haben wir noch das eine oder andere Thema, unter anderem der Internationale Währungsfonds sagt, wie die Eurozone möglicherweise mit welchen Methoden aus der Problematik herauskommen kann. Es gibt eine Razzia in Nordrhein-Westfalen, IS-Terroristen sind festgenommen worden und ist es nun Sport oder ist es Corona? Ich weiß es nicht. Die Tour de France soll stattfinden und zwar noch in diesem Jahr, aber eben später als ursprünglich geplant. Den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir natürlich auch. Wir beginnen mit dem deutschen Weg aus den Beschränkungen. Die Kollegin Gudula Geuter hat die verschiedenen Konferenzen in Berlin heute verfolgt. Hier ihr Bericht.
Die Zahlen werden besser, die Bedrohung bleibt. Bundeskanzlerin Angela Merkel formuliert es nach der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten so.
Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
Und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ergänzt.
Das Eis ist dünn und wir müssen bei allem, was wir tun, bedenken, dass der Erfolg der bisherigen Maßnahmen nicht in Frage gestellt wird.
Und so bleibt es vorerst bis zum 4. Mai im Grund bei den geltenden Einschränkungen, bei Abstandsgeboten und Kontaktbeschränkungen samt Sanktionsdrohungen. Lockerungen sind demgegenüber äußerst vorsichtig. Kleine Läden mit Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter dürfen grundsätzlich ab Montag wieder öffnen. Die Inhaber sind nicht nur verantwortlich für das Schutzkonzept im Innern, sondern auch für nicht zu lange Schlangen vor der Tür. Offenbar gibt es hier Raum für Interpretation. Größere Läden, die nur entsprechend kleine Verkaufsflächen bereitstellten, sollten auch öffnen dürfen, so der Niedersachse Stefan Weil. Während sein bayerischer Kollege Markus Söder ankündigte, sein Land werde sich mehr Zeit lassen mit der Geschäftseröffnung. Trotzdem, diese Einigungen scheinen den Ministerpräsidenten leichter gefallen zu sein als die zur Rückkehr in die Schulen. Schrittweise solle die Öffnung erfolgen und ganz überwiegend noch nicht gleich. Die Kanzlerin begründet den umstrittensten Punkt der Einigung.
Es muss in reduzierten Gruppen sein, es muss ein Schulbuskonzept da sein, es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betreiben sein. Und deshalb bedarf das einer intensiven Vorbereitung.
Nach dem 4. Mai sollen Abschlussklassen zuerst zum Zug kommen, dann auch die letzte Grundschulklasse. Ab nächster Woche sollen nur Prüfungen und Prüfungsvorbereitung möglich sein. Armin Laschet hatte zuvor den Eindruck erweckt, er hätte mehr gewollt. Jetzt zeigt sich der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, wo am 12. Mai Abiturprüfungen stattfinden, zufrieden. Und er betont,
wann welche Klassen wieder unterrichtet werden, wann eine Betreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten wieder möglich sein wird, das werden Bund und Länder vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen gesondert entscheiden.
Markus Söder, der davor gewarnt hatte, voreilig vorzupreschen, zeigt sich dagegen zufrieden über das, was weiterhin nicht stattfinden soll.
Und andere Dinge wie Grundschule, Kita bleiben vorerst zu. Allerdings versehen mit Notfallbetreuung auszuweiten, denn wenn wir bestimmte Geschäfte öffnen, brauchen wir ja auch eine entsprechende bessere Betreuung.
In den Schulen seines Landes soll es erst am 11. Mai langsam wieder losgehen. Immerhin, es gibt überhaupt eine Einigung, was, folgt man der Kanzlerin, kaum zu überschätzen ist.
Vom Geist, von dem ganzen Rangehen haben wir ein hohes Maß an Einheitlichkeit erreicht, was für einen föderalen Staat schon fast an ein Wunder grenzt.
Während sich die Grünen und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck auch ein anderes Ergebnis hätten vorstellen können.
Zwischen nichts tun und alles aufmachen muss es differenziertere Wege geben. Und ich erwarte von den Kultusministerinnen und Kultusministern, dass sie kreativ mit dieser Situation umgehen.
Gottesdienste dürfen weiterhin nicht stattfinden. Die Bischofskonferenz zeigt sich enttäuscht. Im Gespräch wollen Vertreter der großen Religionsgemeinschaften mit dem Innenministerium nach Lösungen suchen. Keine echte Einigung gab es auch zur Frage, ob es sinnvoll ist, für den Alltag in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Geschäft einen Mund-Nasen-Schutz vorzuschreiben. Das Ergebnis: keine Pflicht, aber eine dringende Empfehlung. Wo stehen wir also? Vizekanzler Olaf Scholz beschreibt es mahnend so:
Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die längere Zeit anhalten wird.
Armin Laschet scheint mehr Bewegung zu sehen.
Das Prinzip der Eindämmung des Virus besteht weiter. Nur es ist nicht mehr massiv, sondern es ist jetzt flexibel. Es ist auf die Einzelsituation abgestellt. Das ist der große Wandel, der mit dem heutigen Tag gelungen ist.
Während sich der Arbeitgeberverband Verhalten zufrieden zeigt, vermisst der Industrie- und Handelskammertag eine klare Perspektive für viele Betriebe. Ähnlich wie die FDP. In Zukunft wollen Bundes- und Landesregierungen alle 2 Wochen besprechen, wie es weitergeht. Klar ist, Großveranstaltungen bleiben tabu, vorerst bis Ende August.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Und das Ganze wollen wir jetzt besprechen und wollen vor allen Dingen fragen, was heißt das denn in den Städten und Kommunen? Ich begrüße am Telefon Jan Lindenau, der Bürgermeister von Lübeck. Er ist jetzt da. Schönen guten Abend, Herr Lindenau.
Schönen guten Abend.
Fangen wir mal an. Was heißt das bei Ihnen? Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen. Wer kontrolliert das? Wie viele Menschen können Sie da losschicken?
Naja, zunächst einmal sind die Ordnungskräfte ja schon seit Wochen aktiv, um Kontrollen auch durchzuführen. Das heißt, wir sind hier auch mit den größeren Einkaufszentren schon länger auch im engen Austausch. Von daher werden jetzt in den nächsten Tagen abzustimmen sein. Die für uns erste wichtige Entscheidung ist, gilt diese 800 Quadratmeter tatsächlich? Denn es gibt ja sowohl Ankündigungen, dass einige Bundesländer die Größe anders handhaben wollen und auch die Regelungen, die hier vereinbart worden sind, heißt ja bis zu 800 Quadratmetern. Das heißt, für uns auch kann es sich möglicherweise in Schleswig-Holstein noch anders darstellen als in anderen Bundesländern. Von daher warten wir zunächst mal die morgigen Kabinettsberatungen ab. Aber ganz klar ist, es wird auch da Differenzierungsbedarf geben, denn wir haben ja auch viele Einkaufszentren mit Shop-in-Shop-Lösungen. Da stellt sich auch die Frage, wie wird es definiert? Ist nun ein einzelner Shop zu betrachten oder das ganze Center? Die Diskussionen haben sich in den letzten Wochen und Monaten immer schon wieder aufgekeimt. Von daher gehe ich davon aus, die werden auch jetzt wieder losgehen.
Ja, die entscheidende Frage, die dahinter steht, ist ja eigentlich eine ganz andere. Ist es wirklich wichtig, ob man da die 800 Quadratmeter hat oder muss man nicht sagen, es müssen bestimmte Voraussetzungen da sein? Man braucht Platz und Abstandsregeln und all das, was wir in den letzten Tagen beim Bäcker jeden Morgen und überall gelernt haben, das müssen wir eben übertragen. Das ist ja die eigentliche schwierige Aufgabe, oder?
Das ist die eigentlich schwierige Aufgabe und ich sage an dieser Stelle auch ganz offen, wir haben sehr häufig, gerade in dem Bereich des Handels, immer wieder auch kreative Auslegungssituationen erlebt.
Ist das positiv oder negativ? Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt raushören soll.
Ja, also ich will das schon eher negativ beurteilen, denn wenn Sie plötzlich feststellen, dass eine Eisdiele durch das Aufstellen auf dem Parkplatz plötzlich zu einer Drive-In-Lösung wird, in der Hoffnung, dass man dann doch öffnen kann, weil dann die Autos vorfahren, um sich eine Kugel Eis zu kaufen, oder wenn Sie eben feststellen, dass man einfach sagt, eine Shop-in-Shop-Lösung ist ja kein Einzelhandel, sondern ein Center. Deswegen sind wir nicht davon betroffen, weil wir sind ein Center und kein Einzelhandel. Das sind so die weniger kreativen, guten Situationen. Und ich glaube, wir haben lange in den letzten Wochen miteinander lernen müssen, dass es eher um das Ziel geht als um die Definition. Und von daher hoffe ich, dass diese Kreativität jetzt auch bei Flächen- und Quadratmeterberechnungen nicht wieder neu ausbricht, sondern dass wir uns alle an dem Ziel orientieren, nämlich zu sagen, möglichst abstandshaltende Regelungen, keine Überfüllung von Märkten. Wir kennen die Probleme auch jetzt schon vor Baumärkten, die am Wochenende zu großen Pilgerstätten werden. Also all diese Themen werden jetzt in der Fläche auftauchen und von daher mit Sicherheit auch mit einem deutlich höheren Kontrollaufwand belegt werden müssen.
Naja, meine Grundfrage war, können Sie das überhaupt schaffen? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, natürlich haben wir Personal, Sie haben das ein bisschen gelernt, aber das ist da eigentlich eine Aufgabe, die auch ein ganzes Stück auf die Einsichtsfähigkeit der Menschen setzt. Sollte man da nicht mehr drauf hoffen oder setzen können? Fragezeichen.
Also ich muss gestehen, wir erleben ja bei den Menschen, dass sie viel zurückhaltender sind als das, was ich vermeintlich im Moment auch glaube, was Politik sich traut. Das ist zumindest das, was wir hier erleben werden. Auf der einen Seite über Ostern ist ja gewisse Lockerungen gab in der Frage, wie viele Menschen dürfen sich in Schleswig-Holstein zusammentreffen, also in der Familie bis zu 10 Personen. Dann hat man festgestellt, dass die Realität eher war, dass die meisten Menschen eher doch in Kleingruppen zu Hause geblieben sind oder eben nur in Kleingruppen unterwegs waren. Das heißt, bei den Menschen hat man mit Ausnahme sozusagen dieser zentralen Anlaufpunkte wie isolierte Baumärkte oder ähnlichem schon sehr viel Verständnis und auf die Abstandsregelung wird auch geachtet. Nur die Frage ist eben auch immer, mit wie viel Not am Ende so ein langer Prozess eben sich auch im Wirtschaftsbereich, im Einzelhandel niederschlägt. Und umso größer die finanzielle und wirtschaftliche Not wird, umso kreativ werden auch die Lösungen. Und das sind genau die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe auf der einen Seite Verständnis für die jeweilige Situation des Einzelnen. Letztendlich sind wir aber als Kommunen, als Ordnungsbehörden dafür da, auch die Regeln durchzusetzen. Und deswegen werden wir zur Not auch verstärkt. Wir kooperieren ja eng auch mit der Landespolizei, zur Not eben auch in Kooperation die Kontrollen noch intensivieren müssen. Das heißt, kommunaler Ordnungsdienst und Landespolizei auch gemeinsam.
Dann ist die andere Frage, Masken, ist das eher der Appell? Also das steht nicht in diesen Papieren drin. Es gibt Hinweise, man sollte doch bitte, aber es gibt keine Verpflichtung. Hätten Sie sich da eine klare Linie gewünscht?
Ich glaube, man kann im Moment verbindlich nichts anderes aufschreiben als ein Appell, denn würde man es verbindlich tun, würde es bedeuten, es muss ja entsprechende Möglichkeiten geben, auch Masken zu beschaffen. Und wir stellen ja gegenwärtig nach wie vor fest, dass es erhebliche Lieferengpässe gibt und wir schon Mühe haben, medizinisches Personal und Pflegepersonal korrekt auszustatten. Würden wir das jetzt auf die gesamte Bevölkerung ausdehnen, hätten wir ein Problem mit der gesamten Versorgung und ich glaube, da ist es nur richtig deutlich zu machen, ja, nutzt Möglichkeiten, indem ihr Mundschutz selber produziert, näht und ähnliches mehr und damit andere auch schützt, aber lasst die Masken, die es im klassischen medizinischen Handel gibt, wirklich für Pflege und Krankenhäuser. Ich glaube, das ist im Moment der richtige Appell, weil alles andere wäre eher eine öffentliche Enttäuschung, weil eben keine Liefermöglichkeiten für wirkliche Schutzmasken im Moment da sind.
Kommen wir jetzt auf Schulen, Kindergärten und dieses Thema zu sprechen. Das ist ja eine andere ganz wichtige Sache. Nur mal kurz, Sie haben eine Einwohnerzahl, haben wir gerade noch mal, habe ich Sie gefragt, von etwas über 200.000. Wie viele Schulen, wie viele Schüler haben Sie in Lübeck?
Wir haben knapp 7.000 Schülerinnen und Schüler und das ist eine logistische Herausforderung. Wir planen ja gegenwärtig, das Land Schleswig-Holstein hat schon für nächste Woche Abitursprüfungen angesetzt. Wir planen gegenwärtig dort die gesamten Schutzmaßnahmen und auch die Raumkapazitäten neu zu sortieren, um die Abstandsregelung einzuhalten, Desinfektionsspender und auch zusätzliche Reinigungsintervalle in Sanitäranlagen und ähnliches mehr sicherzustellen.
Weil das müssen Sie übrigens als Stadt machen. Das ist genau eine kommunale Aufgabe.
Ja, das ist richtig und das liest sich auch in den Papieren im Moment relativ schlank. Da gibt es nur einen Satz, die kommunalen Schulträger haben das bitte sicherzustellen.
haben sich darüber gefreut, ja?
Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir schon ein bisschen vorbereitet waren, durch die Ankündigung, es sollen Abiturprüfungen stattfinden, waren wir ein bisschen vorbereitet, aber es ist und bleibt natürlich eine logistische Meisterleistung. Wenn wir reden über 26 Schulstandorte mit unterschiedlichen Anforderungen, mit unterschiedlichen Raumgrößen und Kapazitäten, all das muss logistisch entsprechend sichergestellt sein. Die Auslieferung von Desinfektionsmitteln, da haben wir nun an der Stelle ein bisschen Glück. Das ist in Schleswig-Holstein schon vorbereitet worden mit dem Apothekerverband. Aber trotz alledem, es bleibt natürlich innerhalb weniger Tage, die Entscheidung ist 2-3 Tage alt und dann sozusagen das in der Breite logistisch für viele Bereiche, auch für viele Menschen, die natürlich auch in solchen Situationen neu unterwegs sind, das sicherzustellen, ist schon eine wesentliche Herausforderung, der man sich stellen muss und wo auch wirklich alle Hand in Hand arbeiten müssen. Da muss ich allerdings sagen, das gilt für mich seit Beginn der Pandemie, dass man schon feststellt, dass die Behörden und auch die einzelnen Institutionen untereinander wirklich lösungsorientiert unterwegs sind. Und das muss ich gestehen, ist auch in so einer schwierigen Lage wirklich etwas Positives, wo man sagen muss, es wird eben nicht das Problem gewälzt, sondern es wird nach Lösungen gesucht.
Ganz kurz zum Schluss, nur mit 1-2 Sätzen. Was erwarten Sie von der Landesregierung?
Klare Anweisungen und Regelungen, also nicht so Zwischenlösungen nach dem Motto, wir versuchen mal hier und wir versuchen mal da, sondern entweder zu sagen, wir machen auf oder wir lassen zu und zwar klar definiert und darüber hinaus eine weiterhin gute Kommunikation mit den Kommunen, auch in der Abstimmung über praktische Umsetzung. Das hat sich in den letzten Wochen bewährt und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass wir jetzt nicht vor dem Hintergrund neuer Freiheitsgefühle plötzlich sagen, das muss alles vor Ort geregelt werden, sondern im Zusammenspiel das Thema weiter zu behandeln, wäre mein größter Wunsch.
Jan Lindenau war das, der Bürgermeister von Lübeck. Dankeschön für das Gespräch heute Abend hier im Deutschlandfunk live. Wir schauen nach Europa. Da ist die nächste Frage, die nächste Baustelle. Flickenteppich oder gibt es differenzierte Lösungen? Das kann man positiv und negativ sehen, je nachdem, wie man es will. Jedenfalls die Europäische Kommission versucht sich auch daran. Paul Vorreiter mit den Ergebnissen.
Die EU-Kommission will mit ihrem Fahrplan dafür sorgen, dass beim Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen ein Chaos vermieden wird, wie es durch die nationalen Alleingänge zu Beginn der Einschränkungen verursacht wurde. Ebenso wichtig, der Fahrplan solle nicht als Zeichen der Entwarnung gesehen werden. Daran ließ Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Vorstellung der Pläne keinen Zweifel.
It is not a signal that confinement containment measures can be lifted as of now.
Ebenso unterstrich von der Leyen, dass sich das Virus geografisch unterschiedlich stark bemerkbar gemacht hat. Der Fahrplan müsse daher die Lage vor Ort flexibel berücksichtigen.
There does not exist one size fits all approach, but it has to be a tailor-made approach.
Der Fahrplan sieht kontrollierte Schritte der Öffnung vor, die von langen Zeitabschnitten getrennt sind und der drei einschlägige Kriterien berücksichtigt. Die Mitgliedsländer sollen selbst entscheiden, auf welcher Ebene sie diese Kriterien anwenden, abhängig von ihrer eigenen Struktur. Zu den Kriterien zählt, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus über einen längeren Zeitraum spürbar verlangsamt haben soll. Der Rückgang von Krankenhauseinweisungen könnte ein Indikator dafür sein. Ebenso sollen die Kapazitäten der Gesundheitssysteme in die Bewertung mit reinspielen, also zum Beispiel eine ausreichende Anzahl an Krankenhaus- und Intensivbetten. Auch soll entscheidend sein, wie die Ausbreitung des Virus durch Tests wirksam überwacht werden kann. Die Öffnung des öffentlichen Lebens soll zudem in schrittweisen Etappen erfolgen, dabei Risikogruppen besonders schützen. Auch enthält der Fahrplan die Empfehlung, Binnengrenzöffnungen miteinander abzusprechen, sie Schritt für Schritt einzuleiten, etwa besonderen Gruppen wie Grenzgängern oder Saisonarbeitern den Vortritt lassen. Ob die Staaten die Empfehlungen umsetzen, bleibt aber letztlich ihre Sache. Die EU-Kommission kündigte zudem eine Online-Geberkonferenz für die Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffes gegen Covid-19 für den 4. Mai an. Auch wenn die Exit-Maßnahmen in einigen Staaten noch gar nicht gestartet wurden, lenkten von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel bei ihrer Präsentation den Blick auch bereits auf die Zeit nach dem Exit.
The resilience and the governance, how is it possible from the European perspective to learn the lessons? It's a key issue in my opinion. How is it possible for us to be stronger after this crisis?
Charles Michel nannte 4 Prioritäten für die weitere strategische Diskussion, die bereits bei der nächsten Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs kommende Woche eine Rolle spielen soll. Dazu zählt unter anderem die Wiederherstellung des Binnenmarktes, eine stärkere internationale Zusammenarbeit und wie ein Investitionsprogramm aussehen soll.
Der Schlüssel dazu ist ein kraftvoller neuer europäischer Haushalt und er hat sich bewährt als Investitionsinstrument. Aber dieser neue 7-jährige Haushalt muss sich deutlich von den bisherigen unterscheiden. Er wird anders sein. Er wird die europäische Antwort auf die Corona-Krise sein müssen.
Die EU-Finanzminister haben sich vergangene Woche darauf geeinigt, einen Wiederaufbaufonds zu entwickeln. Umfang und Anwendungsbereich ließen sie offen. Das zu klären, neben der Gestalt des nächsten EU-Haushalts 21 bis 27, dürfte letztlich auch zur Chefsache für die Staats- und Regierungschefs werden.
Das war der Bericht von Paul Vorreiter. Morgen wird übrigens das Europäische Parlament dieses Thema diskutieren. Die NATO hat auch zusammengesessen. Es gab wieder eine Videokonferenz, zusammengesessen vor den Videoapparaten. Und das Kernthema im Moment ist Corona-Krise. So können sich die Prioritäten verändern. Bettina Klein.
Sondervideokonferenz der NATO-Verteidigungsminister und Ministerinnen und nur ein Thema auf der Tagesordnung, die Corona-Pandemie. Das Bündnis ist in dreierlei Hinsicht betroffen. Erstens leistet es ganz praktische Hilfe als multilaterale Organisation mit logistischen Kapazitäten. Zweitens muss die NATO ihre eigene Funktionsfähigkeit aufrechterhalten, trotz der Ansteckungsgefahr und inklusive der laufenden Missionen. Und drittens muss sie die langfristigen geopolitischen Folgen im Auge haben und Konsequenzen aus der gegenwärtigen Krise ziehen. Die steht im Moment aber im Vordergrund, so Generalsekretär Stoltenberg, Leben retten und so viel Hilfe mobilisieren, wie wir nur können.
Our immediate concern now is to actually address the crisis as we face it today. To help to save lives and to mobilize as much support as we can.
Mehr als 100 Einsätze wurden bisher geflogen, um etwa medizinische Hilfsgüter oder Personal von einem NATO-Land in eines oder mehrere andere zu transportieren. Das Bündnis stellt dabei die Flugkapazitäten, die Güter selbst kommen aus den Mitgliedstaaten. Aber auch 2 Agenturen sind hilfreich, eine, die für den Katastrophenfall Nachfrage und Angebot im Bündnis koordiniert, die andere die Beschaffungsagentur der NATO. 25 Feldkrankenhäuser wurden aufgebaut, 25.000 Behandlungsbetten angeliefert, 4.000 Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich zur Verfügung gestellt. Der Oberkommandierende in Europa, General Walters, war beauftragt worden zu prüfen, wie und wo die Organisation noch verbessert und beschleunigt werden kann. Covid-19 ist eine nie dagewesene Herausforderung, so Jens Stoltenberg, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft und mit historischen Schocks für unsere nationalen Systeme, die langfristige Konsequenzen haben könnten. Die Verteidigungsfähigkeit der NATO sei dabei zu keiner Zeit in Frage gestellt. Auch die Missionen in Afghanistan und im Kosovo laufen weiter, wenngleich die im zivilen Leben geltenden Vorsichtsmaßnahmen hier bei laufenden Einsätzen nicht so einfach einzuhalten sind. Soldaten müssen zuvor jeweils 14 Tage in Quarantäne. Die Ausbildungsmission in Afghanistan wird in anderer Form durchgeführt, heißt es, um die physische Distanz auch hier zu gewährleisten. Die Sicherheitsherausforderungen sind jedenfalls nicht weniger geworden, so Jens Stoltenberg. Im Gegenteil.
The bottom line is that security challenges have not diminished because of COVID-19. On the contrary, potential adversaries will look to.
Potenzielle Gegner könnten die Situation für ihre eigenen Interessen ausnutzen, Terrorgruppen ermutigt werden. Die Situation in Afghanistan und Irak bleibe fragil und man sehe verstärkte russische Militärpräsenz.
And we see a continued pace of Russian military activity.
Zudem will die NATO gezielter Desinformation durch staatliche und nichtstaatliche Akteure stärker entgegentreten und dabei eng mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. Bei den Beratungen waren auch die Partnerländer Finnland und Schweden sowie der EU-Außenbeauftragte Borrell dabei. Für die Zukunft muss die NATO überlegen, wie sich ihre Mitgliedstaaten auch im Zivilschutz und in der Infrastruktur künftig besser gegen Pandemien wappnen, insbesondere falls Krankheiten als biologische Waffen eingesetzt werden sollten. Und es wird sich die Frage stellen, ob und wie etwa China und Russland, ein wirtschaftlich geschwächtes Europa, für ihre eigenen geostrategischen Interessen nutzen werden.
Soweit Bettina Klein. Die Weltgesundheitsorganisation ist eine der ganz wichtigen Organisationen, die sich in der aktuellen Krise mit den Hintergründen, aber vor allen Dingen auch mit den Lösungen beschäftigt. Insofern ist es sicherlich bedauerlich, wenn der amerikanische Präsident jetzt sagt, sie kriegen weniger Geld. Das hat dann möglicherweise, so wird es in Amerika gesehen, viel mit dem Wahlkampf dort zu tun und damit, dass man einen Sündenbock braucht oder einfach ablenken will. Die WHO jedenfalls, sie bedauert den Zahlungsstopp, was auch sonst. Dietrich Karl Meurer.
Die Vereinigten Staaten von Amerika seien ein langjähriger und großzügiger Freund der WHO gewesen und man hoffe, das werde sich fortsetzen. Das sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus am Abend in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Und weiter:
We regret the decision.
Wir bedauern die Entscheidung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation zu stoppen. Donald Trump hatte die Weltgesundheitsorganisation erneut scharf kritisiert. Sie habe die Ausbreitung des Coronavirus vertuschen wollen und sei gegenüber China, dem Ursprungsland des Erregers, zu freundlich. Dass die Weltgesundheitsorganisation sich gegen Reise- und Handelsbeschränkungen mit China ausgesprochen hatte, habe viele Tote gebracht. Die USA als größter Geldgeber der WHO würden ihre Zahlungen stoppen und wollten zunächst die Rolle der Organisation untersuchen. Die Entscheidung trifft die Weltgesundheitsorganisation hart. Dadurch fehlen Mittel nicht nur im Kampf gegen Covid-19, sondern auch gegen viele andere Krankheiten, von Polio über Masern, Malaria, Ebola und HIV bis hin zu Krebs. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte:
WHO is reviewing the impact of our work.
Die WHO prüft die Auswirkungen dieses finanziellen Rückzugs der USA und wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um etwaige finanzielle Lücken zu füllen und um sicherzustellen, dass unsere Arbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt wird. Wie hoch der nun erst einmal wegfallende Beitrag der USA genau ist, konnte der WHO-Chef nicht beziffern. US-Präsident Donald Trump sprach von jährlich 400 bis 500 Millionen Dollar und meinte damit Pflichtbeiträge und freiwillige Zahlungen zusammen. Experten gehen aber auch von enormen Zahlungsrückständen der USA aus. Tedros Adhanom Ghebreyesus versprach, mögliche Versäumnisse im Zuge der Coronavirus-Pandemie würden analysiert, durch die Mitgliedstaaten und unabhängige Gremien. Dies sei allerdings Standard bei der Weltgesundheitsorganisation.
No doubt, areas for improvement will be identified.
Zweifellos werden Bereiche gefunden werden, wo Verbesserungen möglich sind. Und wir alle werden daraus Lehren ziehen können. Aber im Moment ist es unser Schwerpunkt, ist es mein Schwerpunkt, dieses Virus zu stoppen und Leben zu retten. Der Kampf gegen diesen gemeinsamen Feind müsse gemeinsam geführt werden, sagte der WHO-Generaldirektor. Wenn wir uneins seien, dann werde das Virus diese Risse ausnutzen.
Das war der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Unsere Kurzberichte beginnen mit diesem Thema, mit den Reaktionen zum Beispiel aus Moskau. Die Reaktion dort, nun ja, eine Überraschung ist es nicht. Christina Nagel.
Im russischen Außenministerium nahm man kein Blatt vor dem Mund. Egoistisch, unverantwortlich und falsch sei dieser Schlag gegen die Weltgesundheitsorganisation. Die US-Regierung versuche einmal mehr, ihre eigene politische Unschuld zu beweisen, indem sie mit dem Finger auf andere zeige. In diesem Fall auf die WHO und China. Wer genau hinschaue, so Russlands Außenminister Sergej Lavrov, könne sich leicht davon überzeugen, dass die WHO mit Blick auf die Corona-Pandemie effektiv gehandelt habe und auch jetzt eine wichtige koordinierende Rolle spiele. Statt die Krise zu politisieren, müsse jetzt alles dafür getan werden, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Danach sei Zeit, alles zu analysieren und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Auch Schuldzuweisungen in Richtung China verstoßen nach Ansicht Lavrovs gegen alle Regeln des Anstandes. Ihm stünden die Haare zu Berge, wenn er höre, dass China Entschädigungen zahlen solle, weil es nicht rechtzeitig über den Ausbruch der Infektion informiert habe. US-Präsident Trump hatte das Virus unter anderem als chinesisches Virus bezeichnet und der WHO vorgeworfen, zu China-freundlich gehandelt zu haben.
Trotz der Krise hat es Parlamentswahlen in Südkorea gegeben. Einzelheiten dazu von Katrin Erdmann.
Jetzt erst recht. Das haben sich offensichtlich viele Südkoreanerinnen und Südkoreaner gedacht. Denn die Wahlbeteiligung war höher als bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren. Bereits am vergangenen Wochenende hatte ein Drittel der mehr als 40 Millionen Wahlberechtigten seine Stimme abgegeben. Um die 300 Parlamentssitze bewerben sich 35 Parteien. Der Wahlzettel war deshalb auch fast 1,5 Meter lang. So groß, dass per Hand ausgezählt werden muss. In Südkorea werden zwar seit Tagen rückläufige Corona-Infektionen gemeldet, doch es gibt Sorge vor einer zweiten Welle. Wähler und Wählerinnen mussten deshalb heute erst Fieber messen, Maske und Handschuhe tragen und Abstand halten, bevor sie in die Kabinen gehen konnten. Für Corona-Patienten wurden gesonderte Kabinen aufgestellt. Nach den letzten Umfragen haben die regierenden Demokraten von Präsident Moon Jae-in die besten Chancen auf einen Sieg. Sie haben durch ihr Krisenmanagement der vergangenen Wochen enorm an Zuspruch gewonnen.
Obwohl auch Frankreich in diesen Tagen andere ganz besondere Probleme hat, die mit Corona zu tun haben, erinnert man sich heute an jenen Tag vor einem Jahr, als Notre Dame brannte. Wird es wieder aufgebaut und wenn ja, wie schnell? Marcel Wagner.
Wir werden alles tun, diesen Plan einzuhalten, sagte Macron in einer Videobotschaft zum heutigen Jahrestag des Brandes von Notre Dame. Natürlich steht die Baustelle wegen der Corona-Krise gerade still, aber sie wird wieder in Gang kommen, sobald es möglich ist, versprach der Präsident weiter. Heute, genau vor einem Jahr, war im Dachstuhl der Kathedrale ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl war dabei völlig zerstört, das Deckengewölbe und weitere Teile der Kathedrale stark beschädigt worden. Noch in der Nacht des Brandes hatte Macron versichert, die Kathedrale werde innerhalb von 5 Jahren wieder aufgebaut. Fachleute zweifeln allerdings nach wie vor daran, dass dies möglich sein wird. Macron bedankte sich in seiner Videobotschaft ausdrücklich bei den rund 340.000 internationalen Spendern, die Geld für den Wiederaufbau von Notre Dame zur Verfügung gestellt haben und bei allen, die sich an diesem Wiederaufbau beteiligen werden. Am Morgen hatten der Kulturbeauftragte des Bundesrats, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch einmal bekräftigt, dass auch Deutschland beim Wiederaufbau helfen wolle. Für ihn sei der Wiederaufbau auch ein Symbol für die deutsch-französische Freundschaft, hatte Laschet betont.
Die Corona-Krise hat ihre Auswirkungen auch in der Wirtschaft. Die Zahl der Kurzarbeiter ist sprunghaft gestiegen, auch die Zahl der Betriebe. Kai Clement.
Es sei eine so wörtlich riesengroße Welle, so Arbeitsminister Hubertus Heil gestern Abend im ARD Extra zur Kurzarbeit. Wie groß die Welle tatsächlich ist, belegen aktuelle Zahlen. Bis Anfang der Woche haben demnach 725.000 Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Das, so die Bundesagentur für Arbeit, sei im Vergleich zur Vorwoche eine Steigerung um noch einmal 12%. Betroffen seien nahezu alle Branchen, vor allem aber der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Die Zahl entspricht jedem dritten Betrieb. Betrieb in der Statistik der Bundesagentur. Die kann in ihrer Sonderauswertung allerdings nicht beziffern, wie viele Mitarbeiter das erfasst. Während der Finanzkrise hatte es einen Rekordwert von 1,4 Millionen Kurzarbeitern gegeben. Zuletzt ging die Regierung wegen der Pandemiefolgen von mehr als 2,1 Millionen aus. Minister Heil verwies gestern erneut auf eine Rücklage bei der Bundesagentur für Arbeit von 26 Milliarden Euro und die werde, Zitat, sehr lange reichen. Angesichts der ungewissen Entwicklung wollte er das aber nicht genauer benennen. Inzwischen bearbeitet die Bundesagentur nach eigenen Angaben die Anträge mit 10-mal so viel Personal wie in normalen Zeiten.
Um 23.40 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen, genau genommen Klaus-Rainer Jackisch. Bitteschön.
Dramatische Wirtschaftsdaten aus den USA, ein wieder fallender Ölpreis, aber vor allem die Verlängerung der Vorsichtsmaßnahmen in Deutschland wegen der Coronavirus-Pandemie haben zu einem deutlichen Stimmungswandel an der Frankfurter Börse geführt. Nach den kräftigen Gewinnen in den vergangenen Tagen gab es heute deutliche Verluste von fast 4%. Der deutsche Aktienindex schloss mit 10.279 Punkten, das ist ein Minus von rund 416 Punkten. Die Verluste weiteten sich den ganzen Tag aus, vor allem nachdem sich abzeichnete, dass Bund und Länder vorerst nur kleine Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen vornehmen wollen und die wesentlichen Vorsichtsmaßnahmen bis Anfang Mai verlängert werden. Einen weiteren Schub gaben dann verheerende Konjunkturdaten aus den USA, die zeigen, dass das Land vor einer schweren Rezession steht. Die Einzelhandelsumsätze brachen um fast 9% ein, so stark wie noch nie, und die Industrieproduktion fiel so heftig wie seit 1946 nicht mehr. Experten befürchten eine massive Pleitewelle bei Unternehmen und Privathaushalten. Weil die dann aber ihre Kredite nicht begleichen können, müssen sich die US-Großbanken auf riesige Zahlungsausfälle einstellen. Dieses Szenario belastete heute auch Bankaktien hierzulande. Papiere der Deutschen Bank verloren über 9%, Aktien der Commerzbank über 7,5%. Sie kosten gerade noch etwas über 3 Euro. Für Unruhe sorgt auch die Entwicklung an den Ölmärkten. Die von der OPEC und Russland beschlossenen Kürzungen bei der Förderung reichen offenbar nicht aus, um der fallenden Nachfrage entgegenzuwirken. Die Preise rutschten wieder kräftig ab.
Das war der Bericht von Klaus-Rainer Jackisch. So viel zur Börse. Wir bleiben beim großen Geld. Der Internationale Währungsfonds, Weltbank sitzen zusammen und sie haben etwas besprochen für die internationale Kooperation, zum Beispiel Schuldenerleichterungen für arme Länder. Jan Wösche.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht von einem Akt internationaler Solidarität von historischer Dimension. Die G20-Mitglieder haben sich darauf geeinigt, für die ärmsten Länder die Schuldenlast zu erleichtern. Saudi-Arabien hat zurzeit den Vorsitz der G20 inne. Wirtschaftsminister Mohammed Al-Jadan sagte:
All bilateral official creditors will participate in this initiative, which is an important milestone for the G20.
Alle bilateralen offiziellen Kreditgeber würden sich beteiligen, ein wichtiger Meilenstein für die G20. Die Erleichterungen gelten für die über 70 ärmsten Länder. Ab Mai müssen sie bis zum Ende des Jahres keine Zinsen mehr bezahlen oder fällige Kredite begleichen. Internationaler Währungsfonds und Weltbank hatten die G20-Mitglieder schon länger zu diesen Erleichterungen gedrängt. Entsprechend erleichtert zeigte sich IWF-Chefin Kristalina Georgieva.
That is exactly what we need. Solidarity. So we can come through this together.
Genau das bräuchte man jetzt, Solidarität, um die Corona-Krise gemeinsam zu überstehen. Die Hilfsorganisation Oxfam lobte die G20 für die Schuldenerleichterungen, sprach von einem ersten Schritt. Aus ihrer Sicht muss mehr getan werden, zum Beispiel sollten auch Schulden erlassen werden. Die Nachgiebigkeit der anderen Länder ist für viele Entwicklungs- und Schwellenländer nur ein erster Schritt. Sie hatten sich in den vergangenen Jahren auf den Finanzmärkten Geld geliehen. Damit spielen private Investoren eine viel größere Rolle als in der Vergangenheit. Der IWF beklagte bereits, dass viele Investoren diese Märkte fluchtartig verließen und damit Finanzengpässe ausgelöst hätten. IWF-Chefin Georgieva forderte eine gemeinsame internationale Anstrengung, um die Corona-Krise zu überwinden. Dazu gehörten zuallererst Investitionen in die Gesundheitssysteme. Sie appellierte, den Export von Medizin und Gesundheitsprodukten nicht zu stoppen.
So everybody can have access to them, including poor countries.
Damit jeder Zugang dazu habe, auch arme Länder. Zweites wichtiges Ziel aus Sicht des Währungsfonds ist es, Unternehmen und Privathaushalte in der Krise zu schützen. Der IWF mag sonst kritisch sein, was zu großzügige Ausgabenprogramme angeht. Jetzt ermutigte er seine Mitglieder, aus dem Vollen zu schöpfen. Direktzahlungen, Kredithilfen und Hilfen für das Finanzsystem. Der Appell der IWF-Chefin: Gebt so viel aus, wie ihr könnt.
Spend as much as you can, but keep the receipts. We don't want accountability and transparency to take a backseat in this crisis.
Aber behaltet die Quittungen. Rechenschaft und Transparenz dürften in der Krise nicht ins Hintertreffen geraten. IWF und Weltbank versprachen, ihre Mitglieder mit aller Kraft zu unterstützen. Der IWF hat $1 Billion für Kredite zur Verfügung und mehrere Notfallprogramme aufgestockt. Über 100 Länder haben schon um Hilfen gebeten.
Soweit der Bericht von Jan Bösche. Antiterrorermittler haben heute unter anderem in Nordrhein-Westfalen mehrere Männer festgesetzt. Hintergründe dazu von Bettina Altenkamp.
Der Vorwurf, die Tadschiken sollen in Deutschland Anschläge geplant haben, im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat und vermutlich auch in deren Auftrag. Denn soweit bekannt ist, haben sie von hochrangigen IS-Führungsmitgliedern aus Afghanistan und Syrien Anweisungen erhalten. Auch wenn die öffentliche Kommunikation eigentlich beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe liegt, will der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul zumindest kurz auch Stellung dazu nehmen.
Aber ich fand es schon nötig, weil das ein Vorgang ist, der mitten in Nordrhein-Westfalen stattfindet und schon eine riesige Dimension hat.
Riesige Dimensionen heißt, seit dem vergangenen Jahr wurden die 5 Männer beobachtet. Alle waren als Flüchtlinge eingereist, 3 von ihnen galten als Gefährder, 2 als sogenannte relevante Personen. Ein Verdächtiger sitzt bereits seit dem Frühjahr vergangenen Jahres wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Riesige Dimensionen heißt aber auch, mehr als 350 Beamte haben heute in Nordrhein-Westfalen mehr als 1 Dutzend Wohnungen und Objekte durchsucht. Und riesige Dimension bezieht sich auch auf die Pläne der Islamisten.
Es ging um konkrete Anschlagsziele, etwa Einrichtungen gegen 2 US-amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Und außerdem hatten sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen den Plan, einen Menschen zu ermorden, der sich aus ihrer Sicht islamkritisch geäußert hatte.
Nach Angaben aus dem NRW-Innenministerium wollten sich die Männer ursprünglich in Tadschikistan am Krieg gegen die dortige Regierung beteiligen, haben sich dann aber auf Anschläge in Deutschland vorbereitet und auch versucht, Geld für den IS aufzutreiben, zur Unterstützung der Kämpfe in Syrien, aber auch um die eigenen Anschläge zu finanzieren.
Die mutmaßlichen Mitglieder des IS hatten sich bereits scharfe Schusswaffen nebst Munition besorgt. Ein Beschuldigter verfügt zudem über Anleitungen für die Herstellung von Sprengsätzen. Das zeigt, dass es diesen Beschuldigten sehr ernst war mit ihren Anschlägen.
Allerdings, auch wenn die Vorbereitungen aus Behördensicht schon recht weit waren, ein konkretes Datum, einen konkreten Zeitpunkt für mögliche Anschläge, den gab es nach Angaben von Innenminister Herbert Reul noch nicht.
Die NRW-Polizei und auch der Verfassungsschutz, der auch involviert war, also unser nordrhein-westfälischer, haben permanent seit dem Januar akribisch gearbeitet und konnten dadurch im Ergebnis Anschlagspläne im Keim ersticken.
Seit Januar 2019 waren die Männer unter Beobachtung, heute dann der Zugriff.
Wir können davon ausgehen, dass sowohl die nordrhein-westfälische Polizei als auch der Verfassungsschutz trotz aller anderen Themen auch weiter konsequent gegen Terrorismus und religiöse Ideologien vorgeht. Der Islamismus bleibt neben dem Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Gesellschaft.
Die weiteren Ermittlungen gegen die Männer liegen beim Bundeskriminalamt und dem Polizeipräsidium Düsseldorf.
Das war der Bericht von Bettina Altenkamp. Wie immer kurz vor Ende dieser Sendung haben wir in diesen Tagen unseren Podcast Coronavirus Folge 15. Die Kollegin Katrin Heise hat mit 3 Menschen gesprochen, die in diesen Tagen heftig arbeiten. Dorothee Stöhr-Ritter, Landrätin aus Breisgau, Waltraud Kann, Pflegedienstleiterin, und Emmy Zollner für die CSU im Bundestag und Krankenschwester. Bitte schön.
Da hat sich viel verändert und es ist auch wirklich hart. Also vor allem auch für die Gemeinden direkt an der Grenze, zum Beispiel die Stadt Breisach, die mit ihrer Partnerstadt auf der französischen Seite sehr viel unternimmt, auch im Bereich des Austausches der Vereine, im Bereich der Kultur. Wir haben dort unsere Infobest-Einrichtung, das ist eine Beratungseinrichtung für Steuerfragen, für arbeitsrechtliche Fragen. Das ist immer alles gestoppt und ich meine, es gilt für Franzosen wie für Deutsche, dass wir im Moment noch alles unternehmen müssen, um die Epidemie einzugrenzen.
Ja, es ist ja so, dass wir ja immer noch darauf warten, dass eine Welle kommt. Und wir haben immer noch nicht mehr positive Covid-19-Fälle. Also wir haben von unseren 600 Hausbesuchen tagtäglich sind 2 positiv getestet. Und über die Medien wird uns ja durchaus auch vermittelt, da könnte noch was kommen. Oder gerade jetzt Ostern, wenn viele unterwegs sind, würde noch mal so eine kleine Welle kommen. Also ich weiß es einfach nicht. Das, was wir jetzt an sozialer Distanz aufgebaut haben, wirklich dieses, ich gehe vom Bürgersteig runter, wenn mir jemand entgegenkommt, oder wir sind vorsichtig im Umgang miteinander, wir wenden uns ab, wenn wir sprechen. Ich glaube, diese Dinge, die hinterlassen bei uns Narben und die werden auch künftig wirken. Die alten Leute, also ich sag mal so 90% der Menschen, es gibt auch die anderen, aber 90% unserer Klienten sagen, Mensch Schwester, ich habe so ein schönes Leben gehabt und wenn ich denn daran sterben soll, dann ist das so. Das war jetzt auch, als der erste Hausbesuch mit Schürze gemacht wurde, dass eine alte Frau mit 90 sagte, ja Schwester, hat man jetzt schon Corona am Bauch oder weshalb machen Sie das? Irgendwie müssen wir uns doch auch mal verabschieden und da merke ich, die sind da recht gelassen. Und ich denke auch, man sollte ihnen nicht ihr Spaziergängle hier verwehren. Also das finde ich, das sollten wir nicht tun. Also ich glaube nicht, dass wir sie schützen, indem wir sie einsperren, sondern da glaube ich eher, da nehmen wir ihnen Lebensqualität.
Bei uns im Landkreis Lichtenfels ist so noch moderat eben von den Fällen, von den Genesenen. Wir haben jetzt noch keine Überforderung im Krankenhaus feststellen müssen, auch auf der Intensivstation nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir frühzeitig auch planbare Operationen abgesagt haben. Aber wenn wir jetzt nach Weiden in die Oberpfalz schauen, da ist die Situation einfach eine komplett andere. Und da ist einfach das Gesundheitswesen wirklich auch an der Belastungsobergrenze. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Und deswegen sind Zahlen sehr, sehr wichtig, aber eben auch regional zu betrachten. Wir haben natürlich auch im Bekanntenkreis, und wir sind ein kleiner Landkreis, wenn man mitbekommt, dass eben von einer Familie einfach zwei Angehörige auf Intensivstation behandelt werden und man dann eben auf die Spurensuche geht, was ist da ursächlich gewesen? Ist das Familienfest die Ursache gewesen und das macht einen sehr betroffen?
Ja, das macht einen sehr betroffen. Das waren Stimmen zur Corona-Krise, unser täglicher Podcast, genau genommen die Zusammenfassung daraus. Zum Schluss noch ein Gespräch oder ein Blick auf den Sport. Die Tour de France wird zwar stattfinden, aber eben später. Sowas hat es nur selten gegeben. Jürgen König mit den Einzelheiten.
Nachdem Staatspräsident Emmanuel Macron in seiner Fernsehansprache am Ostermontag alle Großveranstaltungen in Frankreich bis Mitte Juli verboten hatte, war klar, dass auch die Tour de France nicht wie geplant am 27. Juni gestartet werden würde. In den letzten Tagen machten Medienberichte die Runde, dass nach Macrons Rede hinter den Kulissen des Weltradsports um Termine gefeilscht wurde. Denn die Tour de France zu verschieben, heißt auch die Spanien-Rundfahrt, heißt auch den Giro d'Italia zu verschieben. Kein Radsportverband will auf die Austragung seiner nationalen Großveranstaltung verzichten. Zumindest über die Tour de France gibt es jetzt Klarheit. Tourchef Christian Prudhomme teilte am Mittag mit, die Tour werde am 29. August in Nizza gestartet. Die Zieleinfahrt auf den Champs-Élysées in Paris ist für den 20. September vorgesehen. Die Strecken- und Etappenfolge soll identisch mit der bisherigen Planung sein. Dass Tourchef Prudhomme so lange am vorgesehenen Termin festgehalten und eine mögliche Absage der Tour mit keinem Wort auch nur in den Bereich des Vorstellbaren gebracht hatte, hat handfeste finanzielle Gründe. 70% der Werbeeinnahmen der Mannschaften werden bei der Tour de France generiert, ohne sie stünden manche Teams vor dem Aus. Ob die Tour de France auch wirklich stattfindet, ist derzeit allerdings völlig offen. Das letzte Wort hat die Regierung. Der Kampf gegen das Coronavirus kann alle Pläne über den Haufen werfen. Angesichts von derzeit fast 16.000 Corona-Toten und über 100.000 Infizierten in Frankreich ist es schwer vorstellbar, dass schon in 4 Monaten rund 10 Millionen Fans, darunter viele von weit her angereist, auf französischen Straßen und Plätzen, in Gasthäusern und Hotels zusammenkommen.
Das war der Bericht von Jürgen König. Am Ende haben wir wie immer den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Heute macht es der Kollege Franz Laag aus dem Studio gegenüber. Franz, bitteschön.
Das Corona-Kabinett hat getagt und erste mögliche Lockerungen der Maßnahmen angekündigt. Die Kontaktsperre allerdings bleibt noch bis zum 3. Mai in Kraft. Die Kommentatoren reagieren unterschiedlich auf die Beschlüsse von Bund und Ländern. Es seien nun zwar keine großartigen Lockerungen, aber immerhin Lockerungsübungen möglich, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dabei handelt es sich um Erleichterungen, die schon längst hätten erlaubt sein können, weil sie in einzelnen Ländern schon längst funktionierten. Das gilt besonders für den Einzelhandel. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg begrüßt die neuen Regelungen, denn es wird von vielen Bürgern zumindest als Wohltat verspürt werden, dass kleinere Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen, ein Stück Normalität in den Alltag einkehrt. Man hat es geahnt, und doch ist die Botschaft ernüchternd, kommentiert hingegen die Badische Zeitung aus Freiburg und führt aus: Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Viele Einschränkungen des Alltags- und Wirtschaftslebens werden wir noch Wochen, ja Monate zu ertragen haben. Wem das nicht auf die Stimmung schlägt, der muss schon ein ziemlich dickfälliger Zeitgenosse sein. Der Kölner Stadtanzeiger hält fest: Die diskutierten Lockerungen stehen nicht für einen Alltag nach dem Virus, sie stehen für einen Alltag mit dem Virus. Das Coronavirus ist noch zu wenig bekannt, als dass man ihm mit allgemeingültigen Vorgaben begegnen könnte. Die Heilbronner Stimme glaubt, dass die Politik bald nachjustieren muss. Der Handel kritisiere zum Beispiel zu Recht, dass nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen, während die riesigen Baumärkte in den meisten Bundesländern die ganze Zeit geöffnet sind. Der Tagesspiegel aus Berlin ist verwundert über den gebetsmühlenartigen Ruf nach bundesweiter Einheitlichkeit. Deutschland ist gut damit gefahren, dass es keinen starren Zentralismus praktiziert, sondern einen liberalen Föderalismus. Bund, Länder und Kommunen sprechen ihre Vorgehen ab, behalten aber die Freiheit, unterschiedlich zu reagieren. Und die Volksstimme aus Magdeburg meint, dass bei dem schwierigen Kompromiss dennoch eine Prise Hoffnung auf ein normales Leben mitschwingt. Vorsichtige Lockerungen bei kleinen Geschäften machen zumindest Mut, dass es wieder bergauf geht. Öffentliche Sportveranstaltungen oder Konzerte und auch Urlaubsreisen werden wohl noch länger tabu bleiben. Verständlich, denn die Pandemie ist noch lange nicht überwunden.
Dankeschön. Das war der Kollege Franz Lark, der uns heute die Presseschau vorgeführt hat, gelesen hat. Die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion haben es zusammengestellt. Ich bin am Ende dieser Sendung, wünsche natürlich wie immer auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen noch eine angenehme Nacht und weise Sie hin, morgen früh ab 5 Uhr ist die Kollegin Silvia Engels für Sie da. Unter anderem um 7.15 Uhr ein Interview mit Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Natürlich geht es um die Lockerung und die Auswirkungen. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.